Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Ich begrüße euch ganz herzlich heute Morgen und ich möchte euch in der Predigt in das Buch Ruth hineinnehmen. Gut wäre es, wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, dass ihr dann auch das Buch Ruth aufschlagt, denn ich werde immer nur hier und da ein paar Verse erzählen. Und es ist gut, wenn man den Gesamtzusammenhang dann mit betrachten kann. Am Anfang möchte ich zeitlich mal erst das Buch Ruth in den Kontext setzen. Und dafür gibt es zum einen die Zeit der Richter vorne vor dem Buch Ruth und zeitlich gesehen danach die Könige. Nach dem Buch Ruth kommt natürlich erst das Buch Samuel, aber Samuel ist derjenige, der die Richterzeit einläutet, der die Königezeit einläutet. Vor der Zeit Ruths lesen wir, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ja, es ging immer wieder auf und ab. Immer wieder gab es Schuld und Begnadigung, Schuld und Begnadigung. Das Volk Israel lebte völlig zerstreut im Ost- und Westjordanland. Und immer wenn es irgendwie militärische Angriffe gab, gab es einen Richter, der einige aus dem Volk zusammengesammelt hat, dagegen gekämpft hat und ja häufig dann auch gewonnen hat, weil Gott bei ihnen war. Aber danach haben sie sich immer wieder in ihr Land verstreut. Jeder hat auf sich geschaut. Jeder hat nach seinem Denken und dem, was in seinen Augen recht war, gehandelt und so gegen Gott gehandelt. Und so gab es immer wieder diese Schuld und die Begnadigung. Samuel leitet dann nach dem Buch Ruth die Zeit der Könige ein. Er ist auch derjenige, der die Legitimation ausspricht, dass Saul der erste König werden soll. Und Saul ist ein guter König am Anfang. Er achtet darauf, was Gott ihm sagt und führt das Volk der Israeliten gut. Aber je länger er im Amt ist, desto mehr schaut er immer auf sich und auf das, was das Volk gerne möchte. Und eine Begebenheit ist hier, die ich mitgebracht habe, dass Saul auszieht und wieder kämpft mit dem Volk Israel und auch seine Gegner besiegt. Und das, was sie besiegt haben, all die Gegenstände, die dort waren, hatte Gott ihnen gesagt, sie sollen nichts davon mitnehmen. Aber sie hören nicht auf Gottes Ratschluss, sondern sie nehmen Dinge mit. Und als Samuel sie dann anspricht und sagt, meinst du, Saul, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Davor hatte nämlich Saul gesagt zu Samuel, naja, sie hätten es nur mitgenommen, die Gegenstände, um Gott ein Opfer zu bringen. Also so eine Scheinheiligkeit. Aber die war nicht gerecht und es wurde immer schlimmer und Saul wurde dann später auch abgesetzt und dann folgte der König David. Also zwischen diesen beiden Zeiten dort liegt die Zeit von Ruth. Und auch in der Geschichte von Ruth geht es immer wieder auf und ab. Wir hören von Hungersnot und Ernte. Wir hören von Flucht und von Heimkehr, von Hoffnungslosigkeit und von neuer Zukunft. Beginnen möchte ich mit dem ersten Kapitel. Und gleich am Anfang lesen wir, zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Elimelech und Naomi ziehen mit ihren beiden Söhnen los. Die kleine Familie verlässt Bethlehem. Bethlehem heißt übersetzt Brothaus. Und darum habe ich diesen ersten Abschnitt auch überschrieben mit Flucht aus dem Brothaus in das Land, das kein Brot gibt. Ja, wie irrsinnig ist das? In dem Brothaus herrscht Hungersnot. Und diese Hungersnot herrscht, weil sie sich abgekehrt haben, die Israeliten von Gott. Und zu dieser Zeit überlegt sich Elimelech, was er tun soll. In der Hungersnot überlegt er, wie kann er seine Familie retten und bricht auf in das Land Moab. Aber etwas anderes ist auch noch seltsam. Denn Elimelech heißt übersetzt, mein Gott ist König. Und wenn er daran geglaubt hätte, was sein Name sagt, nämlich mein Gott ist König, hätte er diesem König vertrauen sollen und im Volk Israel bleiben und im Brothaus. Aber er zieht ins Land der Moabiter. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen aus 5. Mose. Die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins 10. Glied. Sie sollen nie hineinkommen, weil sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt. Diese Verse sind dort niedergeschrieben, wo das Volk Israel aus der Gefangenschaft von Ägypten ins verheißene Land zieht. Und sie ziehen am Land der Moabiter vorbei. Und sie brauchen Brot und Wasser damals, damit sie weiterziehen können. Sie wollten nicht dort bleiben, nur dran vorbeiziehen. Aber die Moabiter verweigern dieses Brot und sie verweigern auch Wasser. Und dieses Dritte ist in meinen Augen auch so irrsinnig. Das heißt, Elimelech zieht aus dem Brothaus aus, vertraut seinem König nicht und zieht in ein Land, was damals schon weder Brot noch Wasser gegeben hat. Aber wie ist es mit uns? Ja, keine Ahnung, wie ihr euch im Moment so fühlt, jeder Einzelne, ob ihr auch Not leidet, ob ihr Angst habt, ob ihr vielleicht nicht wisst, wie das morgen ausschaut. Ja, und da dann festzuhalten und Gott zu vertrauen, das ist bestimmt schwierig. Und ich weiß nicht genau, wie es dann bei uns ist, ob wir das Vertrauen haben auf Gott und aushalten oder ob wir dann auch losziehen in ein Land, was uns vielleicht gar nichts Besseres gibt. Elimelech ist losgezogen und er ist dort dann gestorben in dem Land, in dem er Zuflucht vor dem Tod gesucht hat. Den zweiten Abschnitt habe ich überschrieben mit Rückkehr, weil Gott wieder Brot gibt. Elimelech mit Naomi und den beiden Söhnen sind im Land der Moabiter. So ungefähr 10 Jahre sind sie dort. Die beiden Söhne nehmen sich Frauen aus dem Volk der Moabiter. Und auch das hatte Gott nicht gut geheißen. Er hat es verboten, aus dem Volk der Moabiter Frauen zu nehmen. Und beide Söhne werden im Land der Moabiter sterben, genauso wie ich gerade schon gesagt habe, dass auch Elimelech gestorben ist. Und so steht nun Naomi mit den beiden Schwiegertöchtern allein dort. Und zu dieser Zeit, also ungefähr nach 10 Jahren, hört Naomi, dass im Brothaus wieder Brot ist. Und da macht sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hat. Naomi hört, dass Gott sein Volk wieder angenommen hat, dass es wieder Gnade gegeben hat und sie möchte teilhaben an dieser Gnade, an diesem Segen, den Gott seinem Volk wieder gibt. Und Naomi macht sich auf den Weg mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Sie hat eingesehen, dass dort im Land der Moabiter sie nicht bleiben kann. Sie hat vielleicht auch eingesehen, dass das ein falscher Weg war. Und sie dreht um und geht wieder zurück. Sie geht zurück zu ihrem Gott, zu ihrem Volk. Da fällt mir ein Vergleich ein aus dem Neuen Testament. Der verlorene Sohn, er ist auch losgezogen, Taschen voller Geld, Hoffnung auf ein tolles, super Leben in einem tollen Land. Und er endet dann aber an den Schweinetrögen. Und er weiß nicht, wie er dort seinen Hunger stillen soll. Und er dreht um. Und er schaut, wo er hingehört, nämlich zu seinem Vater. Und dort an den Schweinetrögen sagt er dann, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Es ist die Erkenntnis der Sünde, die ihn dort umdrehen lässt und wieder zu seinem Vater zurückgehen lässt. Und diese Erkenntnis, ja, daraus muss der Schritt kommen, auf den Vater auch wieder zurückzugehen. Und das kann man nur machen in dem Gewissen und in dem Wissen, dass man einen Vater hat, der barmherzig und gnädig ist, geduldig und von großer Güte. Dann kann man zurückdrehen und wieder zu seinem Vater gehen. Ein zweiter Aspekt auf der Rückkehr oder während der Rückkehr wieder zurück ins Brothaus. Ruth entscheidet sich ganz bewusst, in dieses Volk, zu diesem Gott zu gehen. Mit beiden Schwiegertöchtern ist Naomi losgezogen, aber nur Ruth geht den kompletten Weg mit Naomi. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie diese Entscheidung trifft, sagt sie, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Glaube und Nachfolge, so wie es Ruth hier tut, ja, das bedarf einen Entschluss, einer Entscheidung. Man muss sich überlegen, ob man wirklich Jesus nachfolgen will. Das müssen wir tun. Und wir müssen auch überlegen, was es heißt, was es für einen Einsatz bedeutet, was für Konsequenzen. Ruth hat ihr Land verlassen, ihr Volk verlassen, ihre Familie verlassen und ist losgegangen mit ihrer Schwiegermutter in ein Land, was sie nicht kannte, zu einem Volk, was sie nicht kannte und einem Gott, den sie nur sehen konnte bei Naomi. Aber sie hat diesen Schritt gegangen. Naomi kommt mit Ruth wieder zurück nach Bethlehem. Und als sie dort ankommt, ruft sie den Menschen zu, nennt mich nicht mehr Naomi, denn ihr Name Naomi heißt die Frohe, die Liebliche. Sie sagt, nennt mich Mara, die Bittere, die Betrübte. Und von Mara lesen wir auch wieder vom Volk Israel, da kamen sie, nämlich das Volk Israel, nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Naomi ist zwar hier so unterwegs, dass sie sagt, sie möchte die Bittere genannt werden. Aber den ganzen Weg mit all dem, was sie dort betrübt hat und was sie sicherlich auch Angst bereitet hat, geht sie in dem Bewusstsein, dass Gott handelt. Dass Gott derjenige ist, der regiert. Und der auch diesen schweren Weg, den sie im Moment geht, mit ihr zusammengeht. Das können wir in Ruth, in dem Buch lesen, denn viermal spricht Naomi von dem Herrn als den Handelnden. Er hat mir Bitteres angetan. Er hat mich leer heimgehen lassen. Er hat gegen mich gesprochen. Er hat mich betrübt. Immer wieder spricht Ruth davon, dass Gott alles in der Hand hat. Und auch wir können wissen, dass Gott alles in der Hand hat. Egal, was dich im Moment umtreibt oder was dich vielleicht betrübt. Das Gefangensein vielleicht in der Wohnung, wo du vielleicht viel lieber raus willst und irgendwo was entdecken. Oder ja, die Sorge darum, ob morgen vielleicht dein Job noch stabil ist. All das, was dich betrübt und was dir Angst macht, so wie auch Naomi Angst hatte bei der Heimkehr, du kannst wissen, Gott hat es in der Hand. Der lebendige Gott, wenn du an ihm festhältst, er hat einen Plan für dich. Und das wusste Naomi. Und darum konnte sie sagen, dass Gott es in der Hand hat und dass sie nicht irgendwie ein Spielball ist, der hin und her geworfen wird. Und diese Sicherheit, die Naomi ausströmt, obwohl sie dort ja in Gefahren unterwegs ist und Angst hat, das war ein Vorbild für Ruth. Und Naomi konnte deshalb Ruth auch mit zu ihrem Volk zurückbringen, aber auch zu ihrem Gott zurückbringen. Und ich habe hier noch einen Vers mitgebracht aus Johannes. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich glaube nicht, dass es Naomis eigene Leistung war, dass sie es geschafft hat, zum einen im Land der Moabiter rumzudrehen und wieder zurückzugehen zu ihrem Volk. Und dass sie auch diese Zeit, wo sie so viel Bitternis erlebt hat, dass sie sie durchgehalten hat und an Gott festgehalten hat. Sondern ich glaube, dass es genau diese Verbindung ist zu Gott, die sie getragen hat, die ihr Vertrauen gegeben hat und die Gewissheit, dass Gott es gut mit ihr meint. Und wenn wir als Reben am Weinstock Jesu bleiben, dann können wir auch dieses Vertrauen haben, dass Gott es gut mit uns meint, auch wenn es im Moment dunkel um uns ausschaut, so wie es bei Naomi war. Und wenn wir das dann auch äußern und wenn wir dann so auch leben, so wie Naomi es getan hat, können wir auch Vorbild sein für andere, so wie Naomi Vorbild für Ruth war. Meinen nächsten Abschnitt habe ich überschrieben mit "Für Brot aufs Feld zum Ehrenlesen". Naomi und Ruth sind in Bethlehem angekommen. Und ja, das Brothaus hat wieder Brot. Aber wie kommen diese beiden Frauen an das Brot heran? Denn sie haben nichts. Und Ruth und Naomi brauchen aber dringend Nahrung. Darum schickt Naomi Ruth los und sagt: Geh auf die Felder, geh hinter denen her, die die Ernte machen, und sammle die Ähren auf, die liegen bleiben. Und Ruth macht sich auf den Weg und will Ähren sammeln. In der Bibel steht, Ruth kommt zufällig auf das Feld von Boas. Und ich möchte diese Beziehung, die dort anfängt und entsteht zwischen Boas und Ruth, so als Vergleich nehmen zu der Beziehung zwischen Jesus und uns. Und ich habe ein paar Aspekte mitgebracht, die auf dem Feld passieren und die ich immer wieder in Kontext setze zur Beziehung von Jesus und uns. Als erstes möchte ich anfangen mit dem Moment, wo Boas auf das Feld kommt. Ihr müsst euch vorstellen, ein Großgrundbesitzer, ein Chef kommt auf das Feld. Überall wuselt es auf dem Feld. Vorne sind irgendwelche und ernten noch Getreide ab. Andere binden zusammen. Überall sind Menschen, alle sind am Arbeiten. Und ganz hinten irgendwo in der Ecke ist eine Frau, sie ist gebückt. Man kann sie kaum sehen. Aber Jesus sieht uns. Und Boas sieht auch Ruth. Und Boas geht hin zu Ruth und sagt: Hörst du wohl, meine Tochter? Er spricht sie an, als ob sie ihr Kind, sein Kind wäre. Und auch Jesus spricht uns an, ganz konkret, jeden Einzelnen. Er spricht dich an. Ein Beispiel fällt mir da ein, das ist der Zachäus auf dem Baum. Er versteckt sich auf dem Maulbeerbaum und will eigentlich gar nicht gesehen werden, aber Jesus bleibt vor ihm stehen und spricht ihn an. Zachäus, komm runter vom Baum. Ich will heute bei dir sein. Und für Zachäus ist das ein Wendepunkt. So wie sicherlich auch für Ruth es ein Wendepunkt ist, dass der Chef von dem ganzen Feld zu ihr kommt und sie anspricht. Und auch für uns kann es ein Wendepunkt sein, dass Jesus uns anspricht. Durch die Bibel, durch einen Vers, durch ein Lied. Lass dich ansprechen von Jesus, so wie Ruth es getan hat. Und du hast auch die Möglichkeit, direkt zu Jesus zu sprechen. Unsere Gebete brauchen keinen Vermittler, wir dürfen direkt mit dem Chef reden. Der zweite Aspekt, den ich anschauen möchte dort auf dem Feld, ist, dass Boas einen Schutzschirm um Ruth aufspannt. Er sagt zu seinen Arbeitern, keiner darf Ruth anfassen, keiner darf ihr etwas antun, alle müssen aufpassen, dass es ihr gut geht. Und da fällt mir auch eine Geschichte aus dem Neuen Testament ein, die Ehebrecherin. Die Ehebrecherin wird auf frischer Tat ertappt. Sie wird zu Jesus geschickt und wird dort vor Jesus gestellt. Und ja, diejenigen sagen dann, wir haben sie auf frischer Tat ertappt und sie muss jetzt gesteinigt werden. Aber Jesus sagt diesen klugen Satz, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Jesus hat auch seinen Schutzschirm um die Ehebrecherin gespannt. Er wusste, dass es nicht richtig ist, was sie getan hat, aber trotzdem nimmt er sie unter diesen Schutzschirm. Und auch du darfst auch unter dem Schutzschirm Jesu stehen. Egal, was gerade auf dich einprasselt, was für Menschen vielleicht irgendetwas von dir wollen, was du nicht willst, oder wo du auch Angst vor hast. Du kannst wissen, Jesus spannt einen Schutzschirm um dich auf, so wie Boas Ruth geschützt hat. Ein dritter Aspekt, es ist die Mittagszeit. Alle sammeln sich zusammen und es gibt Essen. Normalerweise dürfen die Ehrenleser nicht dabei sein, weil sie gehören ja nicht zu den Arbeitern von demjenigen, dem das Feld gehört. Aber Boas ruft Ruth hinzu und Ruth bekommt zu trinken, Ruth bekommt Brot und Ruth bekommt geröstete Körner, was damals eine Delikatesse war. Und Ruth bekommt so viel, dass sie das Mittagessen gar nicht aufessen kann. Sie packt es sich ein und nimmt es mit nach Hause, sodass Naomi am Abend auch noch davon essen kann. Ja, und die Parallele zu der Speisung der 5000 ist für mich irgendwie so klar, weil Jesus nimmt dort aus ein paar Fischen und ein paar Broten, gibt er so viel Essen, dass 5000 und noch mehr satt werden und es bleibt auch jede Menge über. Körbe voll bleiben über. Genauso wie Ruth auch was mitnehmen kann für Naomi. Und Jesus sagt, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir werden auch tagtäglich von Jesus beschenkt, und zwar überreich beschenkt. Ich glaube, selbst wenn wir glauben, dass es uns hier nicht gut geht, hier in Deutschland haben wir so viel, dass wir ja so viel haben, dass wir auch abgeben können. Denn Jesus beschenkt dich mit allem Möglichen. Ich weiß nicht, was du vielleicht geben kannst, ob es Zeit ist, ob es ein Telefonat ist, ob es irgendein Wort ist aus der Bibel, was du weitergeben kannst. Oder vielleicht ist es auch Geld, was du weitergeben kannst. Aber Jesus beschenkt uns überreich. Und Boas hat Ruth auch ausgestattet mit jede Menge. So viel, dass sie jede Menge mit nach Hause nehmen kann. Der vierte und letzte Aspekt auf dem Feld ist, dass sie die Ruth auf dem Feld von Boas ist und dort auch bleibt. Wir lesen dort im Ruth 2, Vers 23, so hielt sie sich bei den Ehrenlesern zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet war. Ich finde es toll, wie Ruth das macht. Ruth geht durch Zufall auf das Feld von Boas. Und Boas lädt sie ein, dort zu bleiben. Und Ruth schaut nicht nach links oder rechts, ob es vielleicht da einfacher ist, Ehren zu lesen oder ob es da vielleicht mehr gibt. Nein, sie bleibt da, wo Boas sie hingestellt hat. Wie ist es mit uns? Bleiben wir auch dort, wo Jesus uns hingestellt hat? Sind wir treu dort auf dem Platz, wo Jesus uns haben möchte und wo wir Gott dienen dürfen? Ich glaube, es ist gut, wenn wir das tun, wofür wir da eingesetzt sind. Wir werden Segen bekommen, weil auch Ruth hat den Segen bekommen, dass sie versorgt wurde und genug zu essen bekommen hat. So viel zu der Zeit auf dem Feld. Das dritte und vierte Kapitel von Ruth habe ich zusammengefasst und überschrieben mit dem Titel Das Brot des Lebens. Die Ernte ist eingebracht. Die Arbeit ist fertig. Ruth und Naomi haben jede Menge zu essen. Aber Naomi hat einen Weitblick und weiß, das ist nicht alles, was sie brauchen. Das reicht zwar jetzt im Moment, aber Ruth braucht einen Ehemann. Ruth braucht einen Versorger, der wirklich für sie da ist. Und darum schmiedet sie einen Plan. Naomi schickt Ruth los, als die Ernte eingebracht ist und sie soll zu Boas gehen und sich zu seinen Füßen legen und dort abwarten. Und Ruth führt diesen Plan aus. Sie geht zum Boas und legt sich zu seinen Füßen. Auch hier möchte ich die Parallele ins Neue Testament und zu uns machen. Im Neuen Testament lesen wir auch von einigen Menschen, die zu Jesu Füßen kommen. Zum Beispiel Maria, die sich zu Jesu Füßen setzt und ihm zuhört und von ihm lernen will. Martha ist in der Küche und macht das Essen und Maria bekommt von Jesus den Satz gesagt, Maria hat das gute Teil erwählt, denn sie hört ihm zu und will von Jesus lernen, so wie wir das auch machen dürfen, von Jesus zu lernen. Die andere Geschichte im Neuen Testament ist, dass dort eine Sünderin zu Jesus kommt, sich zu seinen Füßen kniet und mit ihren Tränen Jesu Füße wäscht und dann mit ihren Haaren die Füße wieder abtrocknet. Und obwohl diese Frau jede Menge Schuld auf sich geladen hat, sagt Jesus zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Und auch unser Platz ist zu Jesu Füßen. Dort dürfen wir ihn anbeten. Dort dürfen wir unsere Sünden hinbringen und Jesus um Vergebung bitten. Und er wird sie uns vergeben. Doch für Ruth ist es da noch nicht zu Ende. Ruth ist zwar zu den Füßen Boas gegangen, und als Boas das merkt in der Nacht und aufwacht, spricht Ruth ihn auch an und bittet ihn, ihr Mann zu werden. Aber Boas muss erst noch etwas klären, denn es gibt noch einen anderen, der auch Ruths Mann werden kann, der auch Ruths Löser werden kann, so heißt es in der Bibel. Der Löser, der hilft Ruth, dann wieder ein ehrbares Leben zu haben. Und darum schickt Boas Ruth mitten in der Nacht erstmal nochmal wieder nach Hause. Aber sie geht nicht mit leeren Händen nach Hause, denn sie kriegt wieder die Grundsubstanz für Brot. 6 Maß Gerste bekommt sie von Boas und geht zurück zu Naomi. Aber sie weiß nicht genau, wie es ausgeht. Ruth hat ja noch kein Ergebnis bekommen, sondern Ruth hat ihre Bitte ausgesprochen und hofft jetzt. Aber wie ist das in der Wartezeit? Halten wir die aus? Hält Ruth sie aus? Naomi sagt zu ihr, sie soll beruhigt sein und sie soll warten, denn Boas wird es gut mit ihr meinen. Wir lesen in der Bibel auch einen Vers: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir dürfen auch wissen, wenn es uns nicht gut geht, dass Jesus für uns sorgt. Dass wir alles, was wir an Sorgen haben, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht, dass wir es auf ihn werfen dürfen. Als nächstes habe ich mir Gedanken gemacht darüber, wer denn eigentlich dieser andere Löser ist. Ich habe es am Anfang gar nicht so richtig verstanden, muss ich ehrlich gestehen, dass es da irgendjemand anderes gibt, der aber eigentlich nirgendwo benannt wird. Also ich habe in meinen üblichen Bibeln, das heißt in der Lutherbibel, habe ich gar nichts dazu gefunden, wie derjenige heißt. In der Elberfelder Bibel hat er auf einmal einen Namen. Er heißt so und so. Das fand ich ziemlich witzig, dass irgendwie jemand so und so genannt wird und in den anderen Bibeln gar nicht benannt wird. Und dieser so und so hat nach den Auslegern, die ich gelesen habe, einen Vergleich, dass er das Gesetz ist. Dass er die Gebote Gottes eigentlich ist. Weil wenn man sich das mal anschaut, was er tut, dann möchte zwar dieser so und so ganz gerne das Feld haben und er kann auch die ganzen Regeln, also er weiß, wie es funktioniert, dass er dann auch für Naomi da sein müsste und für Ruth sein müsste, aber er macht dann einen Rückzieher, als ihm das alles klar wird. Er kann das nicht erbringen. Aber an anderer Stelle lesen wir beim Römer: Wir wissen aber, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch von ihm gerecht. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Das heißt, wir erkennen zwar durch die Gebote, was wir falsch machen, wir erkennen zwar, dass wir Sünder sind, aber wir können nicht durch dieses Gesetz und durch die Gebote gerecht werden. Genauso war auch ganz klar, was alles passieren muss. Wenn dieser so und so das Feld nimmt von Naomi, dann muss er auch für Naomi und Ruth da sein. Aber er kann es nicht. Er kann nicht diesen Preis aufbringen. Und obwohl Boas ihm das Angebot macht, dass er derjenige ist, der zuerst die Chance hat, Ruth zu lösen, nimmt er diesen Rückzug oder macht er so und so den Rückzug. Und auch wir haben diese freie Wahl. Wir dürfen entweder zu Jesus kommen und unter seine Gnade kommen und unter seine Liebe kommen, oder wir müssen eigenständig und selber dieses Gesetz erfüllen. Aber Jesus, er möchte diesen Preis zahlen für uns. Er möchte uns erlösen. genauso wie Boas auch, im vollen Bewusstsein, dass er die Verantwortung hat für Naomi, für Ruth, für die Kinder, die da rauskommen. Und ja, dass er wirklich der Erlöser ist, der die Verantwortung übernimmt und den Preis dafür zahlt. Und so hat auch Jesus den Preis dafür gezahlt, dass er uns erlöst. Diese Woche Freitag feiern wir Karfreitag und erinnern uns daran, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, genau für diese Erlösungstat. Er ist in den Tod gegangen, er ist zu Ostern wieder auferstanden und lebt. Und er möchte auch, dass wir leben und in die Herrlichkeit des Vaters sehen dürfen. Und Jesus hat mit Liebe bezahlt. Er liebt uns so sehr, dass er unsere Sünden auf sich nahm und uns durch Gnade erlöst hat. Und wir lesen, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist unser Erlöser, so wie Boas der Erlöser von Ruth ist. Zum Abschluss von dem Kapitel 3 und 4 möchte ich euch noch gern den Vers zum Brot des Lebens mitgeben. Jesus ist unser Brot des Lebens, das habe ich gerade schon gesagt. Und im Johannes steht es so klar, dass ich euch diesen Text noch vorlesen möchte. In Johannes 6, Vers 35 steht, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das war jetzt ein Schnellflug durch das ganze Kapitel oder das ganze Buch Ruth. Ich möchte einfach nochmal zusammenfassen, welche Aspekte mir da wichtig waren, als ich das Buch Ruth gelesen habe. Das Ganze, was ich euch hier erzählt habe, kommt auf Basis von der Bibellese. Und ich habe ungefähr vor einem Jahr im Sommer schon angefangen, diese Bibellese zu lesen, weil dieses Buch Ruth ist dort in mehreren Abschnitten eingeteilt. Und ich finde es einfach so toll, dass jetzt zu dieser Zeit, wo wir auch in Sorge und Not sind und überlegen, ja, wo wir unseren Löser finden, dass das jetzt genau in diese Zeit passt, dass ich meine Predigt halten darf und hier von Ruth erzählen darf, so wie sie es erfahren hat, wo sie aus Angst und Not rausgezogen wurde und zu dem Erlöser der Welt gekommen ist. Und als Zusammenfassung möchte ich einfach nochmal zurückblicken. Es ist Ruth, eine Frau und ihr Brot, aber es ist nicht mehr nur das Brot, wie ich es am Anfang als Überschrift hatte, sondern es ist Ruth, eine Frau und ihr Brot des Lebens. Elimelech und Naomi fliehen aus dem Brothaus, weil es da kein Brot mehr gibt. Häufig fliehen wir, glaube ich, auch aus Gottes guter Gegenwart. Und wir fliehen in irgendwelche dunklen Ecken, in irgendwelche Sünden, wo wir glauben, dass wir es besser hätten. So wie Elimelech auch geglaubt hat, dass es im Land der Moabiter für ihn besser wäre. Aber lasst uns beim Herrn bleiben. Lasst uns da bleiben, wo wir in Gottes Nähe sind. Naomi und Ruth kehren wieder zurück ins Brothaus. Und lasst uns auch schauen, wenn wir weggelaufen sind von Gott, dass wir wieder zurückdrehen. Gott wartet dort mit offenen Armen auf uns. Und Glaube und Nachfolge benötigt dann diesen Entschluss, den Ruth gefasst hat, dass wir dann auch wirklich rumdrehen aus der Sünde und zu Gott gehen. Und wir können vertrauen, dass Gott da ist und uns vergibt. Und wenn wir dieses Vertrauen auf Gott haben, dann können wir auch ein Vorbild sein für andere, die dann auch Gott vertrauen. Ruth geht dann aufs Feld zum Ehrenlesen. Und sie wird dort herrlich versorgt von Boas. Und Jesus möchte uns auch jeden Tag herrlich versorgen mit gerösteten Körnern, also Delikatessen und vielem mehr. Und dann dürfen wir als Arbeiter auf Gottes Feld bleiben. Wir dürfen dort eingesetzt sein, wo Gott uns haben möchte. Und wir dürfen ihm dort dienen. Und als letztes möchte ich euch zusprechen, wir haben das Brot des Lebens. Jeder einzelne von euch. Und seid im Bewusstsein, dass wir Jesus Christus als Brot des Lebens haben, dürfen wir zu seinen Füßen Platz nehmen. Wir dürfen ihm unsere Schuld bringen, alles, was wir falsch machen. Wir dürfen es zu seinen Füßen ablegen und ihn um Vergebung bitten und er wird uns vergeben. Und wer zu Jesus kommt, dem wird nicht mehr Hunger. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. Unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.